Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Und wir sprechen über folgende Themen. Der Autobauer Volkswagen steigt in die Batteriezellenfertigung für E-Autos ein. Ein Schritt, der die Vormacht des Konzerns auch in Zeiten von E-Mobilität sichern soll. Und negative Zinsen auf Sparguthaben werden für deutsche Bankkunden immer wahrscheinlicher. Zuerst aber sprechen wir über ein Ereignis, das Hunderttausende Reisende in Europa mit Schrecken vernommen haben. Das britische Unternehmen Thomas Cook, ältester Reisekonzern der Welt und Erfinder der Pauschalreise, hat in der Nacht zum Montag seine Insolvenz angekündigt. In gewisser Hinsicht wird der Konzern damit das erste Brexit-Opfer, denn weil das britische Pfund zuletzt so stark schwankte, haben sich viele Briten mit Urlaubsbuchungen zurückgehalten. Die Insolvenz hat aber weitere Gründe. Nach Ansicht von Experten ist es dem Konzern nämlich nicht gelungen, sich auf das veränderte Reiseverhalten von Kunden einzustellen, die immer weniger Pauschalreisen über Reisebüros, sondern individuelle Reisen übers Internet buchen wollen. Imke Köhler aus London zu Reaktionen auf die Insolvenz.
At Thomas Cook, we'll just continue serving the great British public, as we have done for more than 176 years.
So klang die Werbung noch vor 2 Jahren, nach 176 Jahren Firmengeschichte. Nach 178 Jahren ist nun Schluss. Thomas Cook ist pleite. Viele Urlauber beschweren sich darüber, dass es vom Reiseanbieter keine Informationen für sie gibt, wie es nun weitergehen soll. Ein Schlag ist die Nachricht von der Insolvenz, natürlich für die Beschäftigten. Sehr emotional, das alles, sehr emotional. Die Cabin Crew hat geheult. Die Lage ist düster. Für ein so großes Unternehmen, das es so lange gegeben hat, ist das niederschmetternd. Neben der emotionalen Dimension bekommt die Thomas Cook-Pleite zunehmend auch eine politische Dimension. Die britische Transportgewerkschaft TSSA kritisiert die Regierung. Sie sei verantwortlich dafür, dass nun weltweit 21.000 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren würden, 9.000 von ihnen in Großbritannien. Die Gewerkschaft bezieht sich damit auf die Weigerung der Regierung, Thomas Cook beizuspringen. Der Konzern hatte auch die Regierung um finanzielle Hilfe gebeten, aber ohne Erfolg. Auch die Labour-Partei ist der Ansicht, dass sich die Regierung stärker hätte einbringen sollen. Der finanzpolitische Sprecher der Labour-Partei, John McDonnell:
I did ask the government to intervene.
Ich habe die Regierung gebeten, einzuschreiten. Wenn das ein finanzielles Eingreifen gewesen wäre, dann hätte das an Bedingungen gekoppelt sein müssen, denn hier gibt es klare Aspekte von Managementversagen. Aber angesichts des Umfangs, in dem hier der Urlaub der Leute bedroht ist und Jobs auf der Kippe stehen, hätte ich gewollt, dass die Regierung eingreift.
Gleichzeitig stehen wegen der mutmaßlichen Managementfehler aber auch die Top-Manager in der Kritik. Sollten die, wie manche fordern, ihre Boni zurückzahlen?
Oh, too right, yes.
Absolut, absolut ja. Die müssen wirklich ihr Gewissen prüfen, wie sie die Lage herbeigeführt haben und wie sie selbst die Situation ausgenutzt haben.
Have exploited the situation.
Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet unterdessen, wie Hedgefonds an der Pleite von Thomas Cook verdienen dürften. Und dabei geht es offenbar um eine ähnlich hohe Summe wie die, die zur Rettung des Touristikkonzerns gefehlt hat. 200 Millionen Pfund.
Imke Köhler aus London über die Insolvenz von Thomas Cook. Und wir bleiben beim Thema und schauen noch mal genauer, was das für deutsche Reisende bedeutet und auch welche Rechte Betroffene nun haben. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Wagner. Herr Wagner, europaweit sind derzeit rund 600.000 Passagiere mit Thomas Cook unterwegs und müssen jetzt schauen, wie sie wieder zurückkommen in ihre Heimat. Wie stark sind denn deutsche Reisende betroffen?
Ja, das muss man runterbrechen. Es sind etwa 140.000 deutsche Reisende, die bei den Tochterunternehmen hier Pauschalreisen gebucht haben. Und dazu gehört nicht nur Thomas Cook Deutschland, sondern zum Beispiel auch so bekannte Namen wie Ögotours, Neckermann Reisen, Emmerin und Thomas Cook Signature. Die unterscheiden sich ein bisschen von dem Standard, den sie anbieten. Manche bieten eher Premium-Produkte an, manche zum Beispiel besonders etwas für Schnellbucher. Aber gleichwohl, diese 140.000 haben dort gebucht und die sind jetzt auch betroffen.
Was bedeutet das denn konkret für die Verbraucher? Also können die trotzdem noch reisen? Und wenn nein, bekommen sie dann wenigstens ihr Geld zurück?
Da muss man ein bisschen auseinander definieren. Also zunächst einmal diejenigen, die jetzt in fernen Ländern sind, die kommen auf jeden Fall wieder zurück, denn die haben ja, und das sieht das deutsche Reiserecht so vor, einen Sicherungsschein. Und dieser Sicherungsschein ist so etwas Ähnliches wie eine Versicherung dafür, dass sie eben, selbst wenn die ursprüngliche Airline ausfällt, auf jeden Fall wieder zurückgeholt werden. Was die Verbraucher anbelangt, die aber noch reisen wollen, da muss man sagen, das steht in den Sternen, das sieht nicht so gut aus. Thomas Cook selber hat auf seiner Webseite angegeben, dass bereits die Abflüge heute und morgen unsicher seien. Und es gibt tatsächlich Meldungen vom Flughafen Düsseldorf, aber auch vom Baden Airport hier in Baden-Württemberg, dass dort Leute abgewiesen worden sind, die eine Pauschalreise gebucht haben. Also das schaut nicht so gut aus. Und da muss man auch sehen, Verbraucher, die in solchen Ländern sind und diesen Sicherungsschein haben, die haben zwar theoretisch eine Versicherung für alles. Es kann aber sein, dass die Hotels erstmal extra nochmal abkassieren für die Beträge, die da fällig werden, sagt Oliver Butler von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Es kann natürlich sein, wenn Thomas Cook hier bestimmte Hotelketten in Tunesien nicht bezahlt hat, dass die hier alle Urlaube einfach in Sippenhaft nehmen, weil wenn kein Geld geflossen ist, wie in diesem Fall, haben sie die einfach nicht rausgelassen, ehe die Urlauber hier nicht nochmal was dazu gezahlt haben. Also diese Gefahr besteht natürlich immer.
Und die Experten raten dazu, dann natürlich zu bezahlen, aber sich das genau quittieren zu lassen, denn das Geld kann man dann zurückfordern.
Die Fluggesellschaft und deutsche Thomas Cook-Tochter Condor, die hat einen Überbrückungskredit bei der deutschen Bundesregierung beantragt. Wie hat sich die Regierung dazu bisher geäußert?
Ja, ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums, der das dafür zuständig ist, sagt, man prüfe diesen Antrag sehr konzentriert. Also in der Tat ist er da von einem Überbrückungskredit in Höhe von 200 Millionen Euro die Rede. Zum Vergleich, bei Air Berlin waren das 150 Millionen Euro, also ein dicker Batzen. Parallel dazu hat sich auch die hessische Landesregierung zu Wort gemeldet und die befürwortet eigentlich diesen Überbrückungskredit. Kein Wunder, denn eigentlich befindet sich ja der Firmensitz, der Unternehmenssitz von Condor in der Nähe von Frankfurt, also in Hessen. Und man will eigentlich diesen Carrier dort halten. Das muss man auch sagen, dass Condor eigentlich für sich betrachtet, isoliert betrachtet, eine profitable Airline ist. 43 Millionen Euro Gewinn sind da im vergangenen Jahr herausgekommen. Also die Airline an sich hat eigentlich gute Überlebenschancen, selbst wenn die Muttergesellschaft jetzt am Ende ist, pleite ist. Und insofern stehen vielleicht die Chancen gar nicht so schlecht, dass dieser Überbrückungskredit da tatsächlich gewährt worden ist. Aber eine Entscheidung ist nach meinen Informationen bisher noch nicht gefallen. Und wir haben es ja auch gehört, der Bund der Steuerzahler, der wehrt sich dagegen, weil er sagt, das kann eigentlich keine staatliche Aufgabe sein, so einen Carrier in dieser Situation unbedingt am Leben zu erhalten.
Über die Folgen der Thomas Cook-Insolvenz für deutsche Passagiere war das Thomas Wagner. Vielen Dank. Neben den Passagieren und den Mitarbeitern von Thomas Cook betrifft die Insolvenz auch zahlreiche andere Unternehmen, insbesondere in Griechenland und der Türkei, wo Thomas Cook besonders stark vertreten war. Viele Hotels zum Beispiel haben dort bisher oft einen großen Teil ihrer Zimmerkontingente über den britischen Reiseveranstalter vermietet. Wie diese jetzt auf die Insolvenz blicken, das berichtet Michael Lehmann aus Athen.
In Griechenland sind nach Angaben des Tourismusministeriums insgesamt gut 50.000 Urlauber von der Thomas Cook-Pleite betroffen. Ein Krisenstab ist nach Angaben des Tourismusministers Charis Theocharis gebildet worden. Für die nächsten 3 Tage ist die Rückreise von etwa 22.000 Urlaubern in ihre Heimatländer geplant. Die ersten 15 Flugzeuge werden bereits heute auf den Urlaubsinseln Kos, Korfu und Zakynthos erwartet, so schreibt es der Minister in einer schriftlichen Erklärung. Reiseunternehmen und Hoteliers in Griechenland gehen davon aus, dass die zusätzlichen Hotel- und Flugkosten für die anfallenden Tage durch Versicherungen gedeckt sind. Allerdings ist in der griechischen Reisebranche auch Sorge zu spüren, dass das Image einiger griechischer Urlaubsziele leiden könnte durch die Auswirkungen der Pleite eines so großen Reisekonzerns. Auch in der Türkei sind nach Angaben des Tourismusministeriums in Ankara etwa 22.000 Urlauber von der Thomas Cook-Insolvenz betroffen. Der zuständige Minister hat türkische Reiseunternehmen oder Hotelkonzernen Hilfe über staatliche Kredite in Aussicht gestellt, wenn sie nicht über Versicherungen, die jetzt anfallen, zusätzlichen Kosten erstattet bekommen. Diese Regelung in der Türkei soll aber zunächst nur für die betroffenen Reiseverträge von Thomas Cook in Großbritannien gelten.
Die Folgen der Thomas Cook-Pleite dürften in Griechenland und der Türkei noch länger zu spüren sein, Michael Lehmann berichtete. Von Thomas Cook, einem Traditionsunternehmen, das den Wandel in die Moderne nicht geschafft hat, kommen wir jetzt zum Volkswagen-Konzern, einem Branchenschwergewicht, das diesen Wandel im Automobilsektor stemmen muss. Der Konzern hat heute in Salzgitter eine Pilotanlage für die Produktion von Batteriezellen eröffnet, also für jene Bauteile, die als das Herz jeder E-Auto-Batterie gelten. Bisher muss der Konzern Batteriezellen aus Asien zukaufen. Künftig will er diese jetzt selbst bauen, damit auch in Zeiten von E-Mobilität Know-how und Wertschöpfung im Unternehmen bleiben. Dietrich Mohaupt war bei der Eröffnung dabei.
Applaus für den Start in eine neue Welt. VW geht als erster deutscher Autohersteller den Schritt, eigene Batteriezellen zu entwickeln und auch zu produzieren. Zunächst in Kleinserie mit rund 300 Mitarbeitern, aber durchaus schon mit Blick auf die Serienproduktion, betont der Leiter des Centers of Excellence in Salzgitter, Frank Blome.
Also wir können jetzt hier Zellen, die wir selber entwickeln, auch herstellen und das in einem industriellen Maßstab. Das heißt, die Prozesse sind sehr vergleichbar zur Großserie und insofern sind die Produkte dann am Ende auch repräsentativ für Tests auf unseren Prüfständen oder in unseren Autos.
Man wolle und müsse noch viel lernen über die Produktionsprozesse. Nur so könne man absehbar den aktuellen Marktführern aus Asien in Sachen Leistungsfähigkeit, Kosten und Qualität Paroli bieten. VW möchte sich so auch einen gewissen Einfluss auf die Arbeit von Zulieferern sichern. Schließlich gehe es bei der Batterie um das Herz für die künftigen Fahrzeuge des Konzerns.
Wir wollen natürlich alles das, was wir hier machen, dann auch zu unseren Lieferanten bringen und empfehlen dann auch gewisse Technologien, sowohl im Fertigungsprozess als auch im Design der Zelle. Und haben da durchaus auch Chancen, unsere Autos zu verbessern, indem wir eben die Innovationen zuerst bringen.
Die Erfahrungen aus der heute gestarteten Pilotlinie zur Batteriezellfertigung sollen natürlich auch in die geplante Gigafabrik einfließen. Diese Fabrik mit einer Kapazität von 16 Gigawattstunden soll als Joint Venture mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt ebenfalls in Salzgitter entstehen. VW will dafür rund 900 Millionen Euro investieren, zusätzlich zu den etwa 100 Millionen Euro, die bereits für die Pilotlinie ausgegeben wurden. Rund 700 weitere Arbeitsplätze sollen bis 2023/24 in dieser Fabrik entstehen. Ein Teil davon sollen mit speziell qualifizierten Mitarbeitern aus der bisherigen Produktion von Verbrennungsmotoren im Werk Salzgitter besetzt werden. VW baue beim Wandel zur E-Mobilität auch auf die vor Ort in Salzgitter vorhandenen Kompetenzen, erklärt Beschaffungsvorstand Stefan Sommer.
Wir fangen heute an, Qualifikationsprogramme zu vereinbaren. Wir sitzen mit den Arbeitnehmervertretern zusammen, entwickeln die Beschäftigungskurven hier und sorgen dafür, dass im Hochlauf der Batteriefabriken eine ausreichende Anzahl von Menschen mit der richtigen Qualifikation zur Verfügung stehen.
Man wolle die gesamte Wertschöpfungskette von Lithium-Ionen-Batterien vollständig beherrschen. So beschreibt Frank Blome den Anspruch des Konzerns. Und dazu gehöre langfristig auch das Recycling der Batterien. Eine entsprechende Pilotanlage dafür befindet sich ebenfalls in Salzgitter im Aufbau.
Ja, das ist schon sehr langfristig, wobei das Recycling heute schon funktioniert. Der Markt gibt aber die Mengen an alten Batterien heute noch nicht her. Aber die Verfahren wird es wahrscheinlich früher geben, als tatsächlich die Batterien dann auch anfallen.
Die Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien soll bereits 2020 in Betrieb gehen. Ziel ist es, mittelfristig vollständig auf den Einsatz neuer Rohstoffe für die Batteriezellenproduktion zu verzichten und nur noch recyceltes Material einzusetzen.
Volkswagen hat seine eigene Batteriezellenfertigung offiziell eröffnet, Dietrich Mohaupt berichtete. Eine internationale Initiative großer Versicherungen und Pensionsfonds will bis 2050 mehr als 2 Billionen Euro klimaneutral anlegen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Initiator ist die Allianz, Europas größter Versicherer. Beteiligt sind eine ganze Reihe weiterer institutioneller Anleger wie der Schweizer Versicherer Swiss Re und der staatliche französische Pensionsfonds Caisse des Dépôts. Die Investoren wollen damit Einfluss auf die Firmen nehmen, deren Papiere sie halten. Konkret geht es darum, dass diese ihre Geschäftsmodelle dekarbonisieren, also für einen möglichst geringen Ausstoß von Treibhausgasen sorgen. Bei der geplanten Stärkung der Eisenbahn fördert die Bundesregierung aus Sicht der Konkurrenten zu sehr den Staatskonzern Deutsche Bahn. Das System Schiene ist mehr als die Deutsche Bahn AG, teilte der Verband MOFER heute mit. Das Klimakabinett der Bundesregierung hatte beschlossen, der Deutschen Bahn bis 2030 jährlich 1 Milliarde zusätzliches Eigenkapital für weitere Investitionen in das Bahnsystem zu gewähren. Als integrierter Konzern betreibt die Bahn das Schienennetz, auf dem seine Züge in Konkurrenz mit denen anderer Anbieter fahren. Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt müssen vorerst weiter 3 Stunden pro Woche länger arbeiten als ihre Kollegen im Westen. Gespräche zwischen der IG Metall und dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt über eine Angleichung sind bislang ohne Ergebnis geblieben, wie beide Seiten heute mitteilten. IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger kritisierte, es gebe 30 Jahre nach der deutschen Einheit keinen sachlichen Grund für die längere Arbeitszeit im Osten. Der Schallschutz für den Flughafen BER kostet bislang mindestens 420 Millionen Euro. Insgesamt seien bereits 311 Millionen Euro an Anwohner ausgezahlt worden, wie aus der Antwort der Brandenburger Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Christoph Schulze hervorgeht. Weitere 21 Millionen Euro wurden demnach für besondere Einrichtungen und freiwillige Leistungen ausgegeben. Rund 24.500 Wohneinheiten hatten den Angaben nach Anspruch auf Entschädigungen wie bauliche Lärmschutzmaßnahmen und Entschädigungszahlungen.
Das waren die Kurznachrichten mit Susanne Kuhlmann. Mehr als 18 Jahre und 5 Amtszeiten lang stand Frank Psierske der Gewerkschaft Verdi vor und hat damit die Löhne und Arbeitsbedingungen zahlreicher Menschen in Deutschland entscheidend mitgeprägt. Im Herbst nun soll ihn der bisherige Vizechef der Gewerkschaft, Frank Wernicke, ablösen. Heute, zum Auftakt des Bundeskongresses der Gewerkschaft Verdi, hat Psierske daher noch einmal selbst eine persönliche Bilanz gezogen. Silvia Stadler berichtet.
Verdi habe in den letzten 4 Jahren in vielen Bereichen Reallohnzuwächse durchsetzen können, sagte Verdi-Chef Frank Psierske. Seit 2015 habe es nur eine Woche gegeben, in der die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft gerade keinen Streik geführt habe, von der Altenpflege bis zur Post. Doch trotz Einführung des Mindestlohns arbeite in Bereichen ohne Tarifvertrag noch immer ein Viertel der Beschäftigten zu Niedriglöhnen, so Psierske.
Der von uns 2015 durchgesetzte gesetzliche Mindestlohn hat zwar dazu beigetragen, dass die Löhne im unteren Bereich kräftig gestiegen sind. Am Umfang des Niedriglohnsektors, der einer der größten im europäischen Vergleich ist, hat er aber nichts Wesentliches geändert.
Neue Zielmarke beim Mindestlohn seien 12 Euro, so Psierske. Das könne den Niedriglohnsektor austrocknen. Neben dem Kampf um eine höhere Tarifbindung gehe es Verdi unter dem Stichwort gute Arbeit aber auch darum, zum Beispiel Folgen der Digitalisierung abzufedern. Einer Umfrage des Arbeitgeberverbandes der Privatbanken zufolge fürchten 40% in den nächsten 2 Jahren um ihren Arbeitsplatz. Das zeige, wie wichtig dieses Thema ist.
Die Digitalisierung wird das Inventar des Möglichen exponentiell erweitern. Und wir müssen darauf hinwirken, dass sie aus diesem Inventar des Möglichen nicht nur die Arbeitgeber bedienen, so wie die Amazons dieser Welt. Das muss unsere Aufgabe sein.
Besonders emotional wurde der scheidende Gewerkschaftschef beim Thema Mitgliederentwicklung. Nicht umsonst sage ein geflügeltes Wort: Kirchen brauchen Gläubige, Politiker Wähler. Und Gewerkschaften, die brauchen Mitglieder. Verdi aber habe noch immer mehr Austritte als Eintritte wegen hausgemachter Schwachstellen.
Nach wie vor ist nicht überall in unserer Organisation geklärt, wer vor Ort auch nur in den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des Fachbereichs für die Ansprache der Auszubildenden verantwortlich ist. Und hinzu kommt, dass wir zu viele Neumitglieder während der ersten 5 Jahre der Mitgliedschaft wieder verlieren. An beidem müssen wir arbeiten.
Nach fast 2 Stunden Referat gab es minutenlangen Applaus und viel Zustimmung für den langjährigen Verdi-Chef.
Verdi-Chef Frank Psierske geht nach 18 Jahren an der Spitze, Silvia Stadler berichtete. Viele deutsche Bankkunden haben in der Vergangenheit von ihrer Bank bereits einen Bescheid über eine Gebührenerhöhung für ihr Bankkonto bekommen. Künftig könnte es aber noch härter bekommen. Die deutsche Bankenaufsicht BaFin und die Bundesbank berichten, dass viele Banken inzwischen sogar darüber nachdenken, negative Zinsen an alle Sparer weiterzugeben. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
Die Minuszinsen, die Banken an die Europäische Zentralbank bezahlen müssen, wenn sie dort Geld parken, sind eines der roten Tücher für Banken und Sparkassen. Denn sie zehren an ihren Erträgen und Gewinnen. Deswegen überlegen mehr und mehr Kreditinstitute, diese Minuszinsen auch an Privatkunden weiterzugeben.
Was zeigt nun unsere Umfrage? Sie zeigt, dass mittelfristig mehr als 40% der Institute planen, negative Zinsen auf Einlagen weiterzugeben. Zum Vergleich, 2017 waren es noch 24%.
Sagt Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Würmeling. Vor wenigen Tagen hatte die EZB den Minuszins für Banken leicht erhöht. Sie müssen nun 0,5% bezahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank deponieren. Bereits jetzt geben die Banken diese Gebühren weiter, allerdings nur an Firmenkunden oder Privatkunden mit hohen Vermögen. Die Zinsen, die sie hierdurch von den Großkunden einnehmen, übersteigen interessanterweise die Kosten, die Banken auf der anderen Seite für Bankeinlagen von Kunden aufwenden müssen. Es geht also um die Frage:
Wie viel Positivzinsen wurden dort bezahlt und wie viel Negativzinsen wurden eingenommen? Und unterm Strich wurden ein bisschen mehr Negativzinsen eingenommen als positiv bezahlt. Es betrachtet nur die Einlagenseite und die Zahlungsströme, die sich durch Negativ- und Positivzinsen auf der Einnahmeseite ergeben.
Das also sagt nichts über die tatsächlichen Kosten der Banken durch die Negativzinsen aus. Denn die beziffern sich für europäische Kreditinstitute nach Angaben des Bankenverbandes auf über 7 Milliarden Euro jährlich. Beim eigentlichen Stresstest wiederum schneiden die meisten Banken hierzulande recht gut ab, meint der oberste Bankenaufseher bei der BaFin, Raimund Rösler.
Da reden wir über eine mittlere zweistellige Anzahl von Banken, die die harten Anforderungen nicht erreichen würde im Stressszenario. Das heißt aber umgekehrt auch, dass deutlich über 90% der Banken auch in diesem harten Stressszenario kein Problem geben. Das ist der gute Teil der Nachricht, ne?
Im Stresstest spielen die Aufseher schlechtere Bedingungen durch und schauen dann, wie solche Bedingungen sich auf die Kapitaldecke der Banken auswirken. Damit sollen Risiken frühzeitig erkannt werden, damit im Krisenfall nicht wieder der Staat zur Bankenrettung einspringen muss. Auch im Falle einer möglichen Rezession sehen die Bankenaufseher derzeit keine Reihe von Bankenpleiten voraus. Dafür dürften aber Zusammenschlüsse in der Bankenbranche kommen. Denn fast die Hälfte der Banken gibt an, sich in den kommenden Jahren eine Fusion vorstellen zu können.
Wobei es hier noch eine kleine Feinheit gibt,
sagt Joachim Würmeling.
Nämlich die meisten Institute sehen sich hier als das übernehmende Institut.
Negativzinsen werden für deutsche Sparer immer wahrscheinlicher, Mischa Erhardt berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Jan Plate vor Ort. Herr Plate, dann bleiben wir noch kurz beim Blick auf die Banken. Wie sieht es denn da heute bei den Kursen aus?
Ja, die Deutsche Bank am Ende des DAXes. Die Papiere der Deutschen Bank verlieren 3,5%. Ja, und bei der Commerzbank, da kritisiert die Ratingagentur Moody's die Umbaupläne und sieht diese Umbaupläne negativ. Seit vergangenen Freitag sind ja Umrisse des Konzernumbaus bekannt. Mehr soll es dann wohl Ende dieser Woche geben. Allerdings sagt zum Beispiel die Ratingagentur Moody's durch zum Beispiel den geplanten Verkauf der polnischen Tochter M-Bank verliere die Bank einen wichtigen Ertragsbringer. Und die Anteilsscheine der Commerzbank heute jetzt doch mit einem recht satten Abschlag von rund 7,5%.
Dann kommen wir noch mal zurück zum großen Tagesthema heute, nämlich die Insolvenz von Thomas Cook. Wie wirkt sich die aus?
Ja, bedingt wohl so, wie es zu erwarten war. Also ein Konkurrent weniger in der Reisebranche. Deswegen geht es für die Aktie der TUI dann deutlich nach oben. Die verteuert sich um 6%. Und dann aber ja auch der Blick auf die Fluggesellschaften, nachdem die Condor zu Thomas Cook gehörte. Und da sind zum Beispiel die Papiere von Air France KLM, die sind gefragt und die steigen um etwas mehr als 1%. Oder zum Beispiel auch die Lufthansa, jetzt doch sogar mit einem etwas deutlicheren Plus von fast 1%.
Dann blicken wir auf den Gesamtmarkt. Heute gab es mehrere durchwachsene Konjunkturmeldungen. Wie wirkt sich das auf den DAX aus?
Ja, für den DAX geht es nach unten um rund 1% auf 12.344 Punkte. Ja, die Unternehmensstimmung in der Eurozone zum Beispiel hat im September den tiefsten Stand seit mehr als 6 Jahren erreicht. Besonders schwer wiegt dabei der entsprechende Indikator aus Deutschland, mit dem die Konjunktursorgen für die Eurozone dann zunehmen. Und morgen gibt es ja den wichtigen deutschen IFO-Geschäftsklimaindex.
Der Wohnungskonzern Vonovia hat die Mehrheit an einem schwedischen Wohnungsunternehmen übernommen. Wie kommt das an?
Ja, die Aktien von Vonovia, die halten sich besser als der Gesamtmarkt. Die verlieren sozusagen nur 0,1%. Und Vonovia will durch diesen Kauf in Schweden Kosten senken. Und außerdem ist Vonovia eigenen Angaben zufolge jetzt dann ganz klar der Marktführer in Schweden.
Und dann blicken wir noch auf den Triebwerksbauer MTU. Der hatte heute seinen ersten Tag im DAX. Wie war der Start?
Der Start war soweit gut. Der bayerische Triebwerksbauer MTU Aero Engines, mittlerweile ja das 9. bayerische Unternehmen, das im DAX vertreten ist, ab heute eben neu. Und MTU Aero Engines hält sich besser als der Gesamtmarkt, sozusagen nur mit einem kleinen Minus von 0,25%. Hingegen der Absteiger ThyssenKrupp jetzt im MDAX bei dem mittelgroßen Unternehmen, heute mit einem Minus von etwas mehr als 2%.
Und dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Ja, auch für den Euro geht es ein bisschen nach unten. Der fällt auf 1,0998 $. Dann die deutschen Staatsanleihen allerdings. Die sind heute gefragt gewesen. Deswegen die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen geht wieder etwas weiter zurück ins Minus auf -0,57%. Und der Goldpreis kann deutlich steigen um $20 auf rund $1,524.
Das waren Informationen von Jan Plate aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Anja Reinhardt, unter anderem über Der Hals der Giraffe, ein Roman von Judith Schalansky, der nun am Deutschen Theater zu sehen ist. Ich bin Katja Scherer, danke fürs Zuhören.